Wir gehen weiter in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 14, wenn ihr mitlesen wollt, dann schlagt gerne auf. Und zwar sind wir sozusagen beim letzten Stück der sogenannten ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas. Das ist jetzt eigentlich so fast schon der Abspann, Rückweg, Rückreise. Aber ich glaube, es gibt einige sehr spannende Dinge, die wir da entdecken können. Das ist Apostelgeschichte 14, ab Vers 20 lese ich mal bis zum Ende des Kapitels, 20 bis 28. Direkt vorher war das in Lystra, hatten Paulus und Barnabas auch gepredigt, hatten einen gelähmten Mann geheilt und erst wollten die Einwohner sie dann als Götter verehren und als das irgendwie nicht so gut geklappt hat, haben sie dann anschließend stattdessen Paulus gesteinigt. Das war also etwas unstet, sage ich mal, von der öffentlichen Meinung. Und genau direkt nach dieser Steinigung setzen wir ein. Da heißt es dann relativ lapidar, als ihn aber die Jünger umringten, also die Leute dachten, er wäre tot, als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien und sagten das Wort in Perge und zogen hinab nach Attalia. Und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Amen. Also ich habe eben schon gesagt, wir sind jetzt auf der Rückreise. Es ist eigentlich so, es klappert so ein bisschen nach. Die großen spannenden Sachen, die langen Predigten, die großen Wunder, das ist alles schon passiert. Und man könnte denken, okay, sollen wir hier einfach vorspulen? Ich bin an einem Punkt eigentlich hängen geblieben in diesem Text und das ist in Vers 22, wo es heißt, sie stärkten die Seelen der Jünger. Sie stärkten die Seelen der Jünger, sie haben erlebt auf dem Hinweg, dass viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Wir müssen uns erinnern, das ist die erste sozusagen systematische Missionsarbeit unter Nichtjuden. Es gab mal hier und da Kontakte oder so, in Antiochia, da kamen dann, waren dann auch Juden und so, aber dass so eine richtige Predigtreise hier gestartet wird, Gemeindegründungsreise, das ist eine Premiere. Und jetzt geht es darum, dass Leute nicht nur einen Anfang mit Jesus machen, sondern dass sie auch fest werden im Glauben an Jesus. Dass sie nicht nur den ersten Schritt gehen, sondern dass sie auch die nächsten Schritte gehen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Wir wünschen uns, dass wir es viel mehr sehen, dass Menschen diesen ersten Schritt zu Jesus gehen. Und das ist jedes Mal die Einladung. Wir haben heute einige Einladungen gehört bei den prophetischen Worten. Zu sagen, ja, öffne doch dein Herz, wenn das so zugeknotet ist wie so eine Plastiktüte. Oder wenn da ganz viel Zeug drin ist, was ja vielleicht gar nicht so doll ist. Dann erlaube doch Jesus, dass er aufmacht, dass er ausräumt und dass er selbst in dein Herz kommt mit seinen guten Gaben. Und das ist immer wieder die Einladung. Wenn du diesen Schritt noch nie gegangen bist, dann ist heute die Möglichkeit, dass du nach dem Gottesdienst uns ansprichst oder einfach jetzt im Gottesdienst das leise für dich betest. Jesus, hier bin ich. Ich möchte, dass du mein Herr bist, dass mein Leben ja, auf deinen Wegen geht. Das ist der erste Schritt. Und dann ist aber wichtig, dass diese nächsten Schritte kommen und dass der den Anfang gemacht hat, fest wird. Und deshalb möchte ich mit euch schauen, wie wird der Glaube stark? Wie passiert das, dass die Seelen der Jünger gestärkt werden, wie das hier ein bisschen umständlich heißt? Was hilft dabei? Ich glaube, wir finden da so ein paar Hinweise, die können für uns selbst hilfreich sein, wenn es darum geht, wie werde ich denn fester im Glauben? Und das ist nicht nach 3 Jahren oder nach 3 Monaten oder nach 30 Jahren mit Jesus ist das Thema erledigt, sondern wir sind da immer weiter gefragt. Aber natürlich auch da, wo wir anderen dienen, wo wir für andere da sind. Wie können wir mithelfen, dass der Glaube stark wird? Also darum geht es, wie wird der Glaube stark? Und das Erste, was wir hier sehen, ist ganz schlicht und ergreifend, es passiert hier, weil die Leiter, die Mitarbeiter Gottes da eine Priorität setzen. Es ist ihnen wichtig. Es ist ein Thema. Sie sagen nicht, die Leute haben sich bekehrt, jetzt ist ja alles erledigt, der Heilige Geist macht den Rest, wir können nach Hause gehen. Und wir sehen das sehr praktisch in den Entscheidungen, die Paulus hier trifft. Das wird nicht direkt gesagt, aber das können wir ablesen, wenn wir uns diese Reise mal angucken. Ich habe euch eine kleine Karte mitgebracht, die Caro uns mal an die Wand schmeißt. Genau, da seht ihr diese sogenannte erste Missionsreise von Paulus in Rot, der Hinweg, also von Antiochia da in Syrien, über Zypern. Und dann geht es rauf zu dem anderen Antiochia. Also falls ihr verwirrt wart, dass das da zweimal vorkommt, gab halt diesen König Antiochos und der fand sich so wichtig, dass er dauernd Städte nach sich benannt hat. Aktuelle Beispiele lasse ich mal weg. Also nach Antiochia und dann sind sie von dort, mussten sie fliehen, sind dann nach Ikonium gekommen, über 100 Kilometer weit und dann Lystra, Derbe, also es geht nach Südosten. Und wenn ich mir diese Karte so angucke und denke, okay, die wollen am Ende wieder an den Ausgangspunkt zurück, dann wäre der natürlichste Weg zu sagen, wir gehen einfach weiter geradeaus. Ne? Und wenn ihr mal die Karte genau anguckt, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da ist eine weitere Stadt noch eingezeichnet auf der Karte, zwischen Derbe und Antiochia in Syrien. Und das ist, könnt ihr das lesen? Was ist da? Tarsus. Und was war das nochmal für eine Stadt? Dankeschön, die Heimatstadt von Paulus. Das heißt, es liegt quasi auf dem Weg. Es ist eigentlich super praktisch, er kann mal zu Hause bei der Familie reinschneien, mal lecker essen und sich ein bisschen verwöhnen lassen und dann ist er schon fast in Antiochia. Da musste er noch über den Gebirgspass rüber, okay. Aber das wäre der kürzeste Weg gewesen. Und erinnert euch, was er gerade im Rücken hatte. Ja, er hatte... In Perge war nichts passiert, weil er da nur durchgereist ist. In Antiochia hat es eine große Verfolgung gegeben, sodass sie fliehen mussten. Dann sind die Leute aus Antiochia ihm gefolgt, über 100 Kilometer nach Ikonium, haben da die Leute aufgestachelt, dass sie ihn wieder verfolgen. Und in Lystra haben sie ihn sogar gesteinigt. Und das waren Leute, die wussten, wie man jemanden steinigt und die dachten, der ist tot. Das heißt, das war also ging es nicht gut. Und in Derbe ist der erste Ort auf der Reise, wo er predigt und trotzdem nicht verfolgt wird. Oder Lukas findet das inzwischen so normal, dass er es gar nicht mehr erzählt. Das kann auch sein, aber da wird zumindest nichts berichtet. So, das heißt, wenn er jetzt durch diese Städte wieder zurückzieht, muss er damit, wir wissen nicht, wie lange er in jeder Stadt geblieben ist. Das heißt, in Derbe sind viele zum Glauben gekommen, es gab keine Verfolgung. Kann also sein, dass er da ein bisschen länger geblieben ist, wird aber nicht genau gesagt. Das heißt, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten wollten sie ihn umbringen und jetzt zieht er wieder durch diese Städte durch. Obwohl er einen viel kürzeren Weg, wo er noch zu Hause vorbeigucken könnte, als Alternative hätte. Das zeigt mir, wie wichtig ihm das ist. Dass er sagt, ja, ich nehme ein Risiko auf mich, dass sie mir Schlimmeres antun oder dass sie es diesmal schaffen, mich umzubringen. Aber dieses Risiko nehme ich in Kauf, weil das andere Risiko größer ist, dass ich geistliche Babys zeuge oder zur Welt bringe und die dann sich selbst überlasse. Versteht ihr? Das ist ihm so, wir sehen Paulus immer so als diesen Pflug, ja, oder wie so ein Schnellboot, was so eine riesen Bugwelle erzeugt und der halt so durchpflügt und nicht nach hinten guckt. Und also nach dem Motto, da können sich ja andere drum kümmern. So der große Evangelist, der die Millionen von Leuten sammelt und dann sind irgendwie andere Mitarbeiter halt, wenn er weg ist. Paulus ist es so wichtig. Sagen, okay, was wird aus denen? Und er geht bewusst nicht nur die extra Meile, sondern er geht diesen ganzen langen Weg, ein paar hundert Kilometer, wieder zurück. Und ich meine, das ist der Paulus, der uns immer wieder erinnert, dass das, was wirklich dann Wert hat, dass jemand fest wird im Glauben, dass es Frucht des Geistes ist, dass es Wirken des Geistes Gottes ist, dass es nicht was ist, was wir selber machen können. Und das ist völlig klar. Aber das heißt für ihn eben nicht, ja, das macht ja der Heilige Geist, dann habe ich nichts damit zu tun, dann kann ich Urlaub machen. Ja, versteht ihr? Natürlich in der Kraft des Geistes, aber er möchte sehen, wie geht es diesen jungen Gläubigen, die ich zurücklassen musste in einer Verfolgungssituation. Ist ja auch das Risiko, dass die Leute sich dann die neuen Gläubigen vorknöpfen, wenn der Chef sozusagen weg ist. Okay, also er zieht dann zurück durch diese Städte und was macht er? Eine Sache, die mir auffällt, ist, Stichwort Priorität von Leitung, er setzt Älteste ein. Nochmal, das sind alles Leute, die sind ein paar Wochen, höchstens ein paar Monate gläubig und aus diesem Pool von Leuten beruft er jetzt Älteste. Das heißt, sie haben einen Vorsprung, Älteste sollen ja Leute sein, die schon ein bisschen im Glauben stehen. Okay, du bist eine Woche vor den anderen zum Glauben gekommen, wie wäre es denn mit dir? Und schaut sicherlich, welche Gaben sind da und wie haben die Leute bisher in diesen Wochen ihren Glauben gelebt, sind sie irgendwie Schritte gegangen. Sie hatten keine Gemeinde mit erfahrenen Gläubigen. Sie hatten keine Bibel und in den Städten, wo es keine Synagoge war, auch noch nicht mal die Tora. Sie hatten keine christlichen Podcasts oder YouTube-Predigten oder Bücher, sondern sie hatten eigentlich nur sich und den Heiligen Geist. Und das bisschen, was Paulus ihnen erzählt hatte, als er da war. Und jetzt sagt er, okay, und das ändert sich ja nicht grundlegend. Er schickt ihnen keine Bücher erstmal. Erst später schreibt er dann den Galaterbrief in dieser Region. Da sieht man auch, okay, es ist auch nicht alles nur gut gelaufen in den Gemeinden dort. Aber er sagt, okay, hier sind Leute, die sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und ich bete für sie, dass Gott sie gebraucht, weil es einfach wichtig ist, dass da geistliche Verantwortung gelebt wird. Und dahinter steht ein geistliches Prinzip. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir tatsächlich geistliche Anleitung brauchen und dass Gott uns gebrauchen will. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ja, Tierfotos gehen immer, habe ich mir sagen lassen. Also eine Entenfamilie. Und die Mutter watschelt vorne weg. Sieht aus, wenn die über die Straße geht, passt hoffentlich auf. Und wie viele von diesen Entenküken folgen jetzt der Mama? 9, hat einer gezählt. Ja. Alle? Oder man könnte aber auch sagen, eine. Die andere laufen dem hinterher, danke Damaris. Also, du läufst, das ist, wenn du irgendwo im Gänsemarsch, dann heißt es seltsamerweise, oder Entenmarsch unterwegs bist, du guckst, okay, was macht der direkt vor mir ist? Aber ich passe auf, dass ich dem nicht in die Haxen laufe, in die Entenhaxen. Das heißt, ja, zweite Frage, der Erste in der Reihe von den Kleinen, wie weit ist der den anderen voraus? Einen Schritt oder zwei vielleicht, um die Haxen zu schonen, aber ein kurzes Stück, ist nicht viel größer. Ja, hat nicht viel mehr Ahnung, hat nicht viel mehr von der Welt gesehen als die anderen. Aber die anderen folgen ihm und führen wieder die hinter ihnen sind. Und ich glaube, so will Gott uns gebrauchen, miteinander als Gemeinschaft. Dass jeder, der vielleicht schon mal einen Schritt voran ist, kann andere anleiten an der Stelle und mitnehmen. Und übrigens sind das nicht immer dieselben Leute. Es kann sein, dass du im Gebet gewachsen bist, dass du was im Gebet gelernt hast und andere ermutigen kannst, anderen helfen kannst im Gebet. Aber die sind, ja, haben schon mehr Zugang zum Wort Gottes. Oder sie sind freier, anderen von Jesus zu erzählen. Und das heißt, in dem einen Bereich watschelst du sozusagen vorneweg. Und das sprengt jetzt hier ein bisschen das Bild. Und im anderen Bereich sind die anderen dir voraus. Und du kannst von ihnen lernen. Ja, könnt ihr mir folgen in diesem Sinne? Und deshalb brauchen wir uns als Gemeinschaft, weil das funktioniert nicht mit Büchern und mit Podcasts oder mit, ich höre einmal in der Woche was und dann gehe ich wieder heim, sondern da brauchen wir einander. Und deshalb hat Gott uns zusammengestellt als Gemeinschaft und deshalb lädt er neue Leute ein, Teil einer Gemeinschaft zu werden. Nicht nur einfach was Richtiges zu glauben. Und wenn du mal das spirituelle Bedürfnis hast, im Gottesdienst zu sein, kommst du halt mal. Und sonst bleibst du halt weg, ist auch nicht schlimm. Nein, wir brauchen einander. Und selbst wenn du sagst, ja, Moment, bring mir die Predigten hier nichts oder so, sagen, okay, dann red noch mit dem Herrn drüber. Aber vielleicht kommst du her, um andere zu segnen, um andere zu ermutigen. Oder auch nur, um den Prediger zu ermutigen, indem du da bist. Das ist auch schon gut. Aber wir können Acht aufeinander geben. Funktioniert noch mehr in einer Kleingruppe als im Gottesdienst. Ja, deshalb machen wir Werbung für unsere Hauskreise. Nicht nur, damit wir den Bistrodienst auf die Reihe kriegen, sondern weil wir glauben, dass wir das brauchen. Und dass wir einander brauchen. Und dass du, wenn du sagst, ja, ich bräuchte es im Moment gerade nicht, aber du wirst gebraucht von anderen. Und das Ding funktioniert, wenn jeder da seinen Platz einnimmt. Und ja, Jesus geht uns voran, sozusagen hier als, wie heißt die Mutterente? Erpel und einfach Ente, ja. Ich dachte, Henne? Nee, das funktioniert nicht. Okay, also Jesus als Mutterente meinetwegen, wenn er das Bild erlaubt. Und wir folgen, jeder folgt und jeder leitet. Ja? Jeder folgt, aber jeder, der 2 Wochen im Glauben ist, leitet andere wieder an. Und so beruft Paulus hier einige, aber nimmt alle in der Gemeinde in die Verantwortung mit Sicherheit, dass sie einander segnen, dass sie einander stärken. Und später schreibt Paulus das mal an die Gemeinde in Korinth. Da nimmt er eigentlich dieses Bild und sagt, folgt in 1. Korinther 11,1, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Also, folge Jesus als mein Vorbild, ja, das leuchtet unmittelbar ein. Und jetzt folgt ihr bitte schön mir als eurem Vorbild. Denkt man, wow, Paulus. Okay, Paulus, der kann das vielleicht bringen, aber ich glaube, er stellt sich das vor, er wünscht sich das, dass die dann sagen, zu dem Nächsten, folg meinem Beispiel, wie ich Paulus folge. Ja, und wir miteinander natürlich Jesus folgen. Also wir brauchen ja, wir können sagen, ja, Jesus ist mein Vorbild, das ist gut, ich folge ihm, das ist nötig, aber wir brauchen auch menschliche Vorbilder. Und menschliche Vorbilder heißt nicht Leute, die perfekt sind, und die alles schon bombastisch gut drauf haben. Die können einen manchmal eher entmutigen als ermutigen. Sondern ein Vorbild ist jemand, der sich noch erinnert, wie das ist, was ich gerade durchmache. Ja, der nicht schon so viel weiter ist, dass er gar nicht mehr weiß, was du für ein Problem hast. Und da brauchen wir einander. Und da kannst du und deshalb bist du ein Vorbild für andere. Übrigens, du kannst dir das nicht aussuchen, ob du ein Vorbild sein möchtest. Also außer du schließt dich irgendwo ein und keiner weiß, dass du existierst. Aber ansonsten bist du immer ein Vorbild. Weil andere dich anschauen und sagen, ah, wie macht der das, wie macht die das? Du kannst dir aussuchen, was du für ein Vorbild sein willst. Ob du ein gutes Beispiel bist oder manchmal sagt man, niemand ist nutzlos, er kann immer noch als abschreckendes Beispiel dienen. Aber das ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen. Ja? Dann was für ein Vorbild möchte ich gerne sein? Und da kann ich andere anleiten. Und wenn es ist, dass du sagst, ja, ich komme mit vielem gerade nicht auf die Reihe. Ich kriege es nicht auf die Reihe, wollte ich sagen. Aber ich kann andere sehen, wie geht der jetzt damit um? Wie geht er damit um, wenn er die Krise hat? Manche sagen, ja, wenn ich nicht so total ganz nah beim Herrn bin, die letzte Woche oder den letzten Monat gewesen, kann ich hier vorne nicht stehen oder nicht Lobpreis leiten oder so. Oder ich kann dann meinem Hauskreis nichts erzählen, wenn ich nicht total hundertprozentig dabei bin gerade. Okay, dann bringst du den Leuten damit bei, dass du Jesus nur folgen kannst, wenn du hundertprozentig gut drauf bist. Ja, und wenn du in der Krise bist, hast du keine Botschaft. Und deshalb ermutigen wir dazu, dass du auch Dienst auch anderen was weitergibst, wenn es dir gerade nicht so gut geht. Also, es ist eine Top-Priorität für die Leiter hier, und das soll für uns eine Priorität sein, und nicht nur für Pastoren und Älteste, sondern für uns miteinander, dass wir aufeinander Acht geben, einander stärken, einander ermutigen. Jeder folgt, jeder wird geleitet und jeder leitet. Ich glaube, da kann eine starke Gemeinschaft wachsen, und wir wachsen miteinander in der Beziehung zu Jesus. Ja? Amen? Sind wir dabei? Ja. Schön. Okay, was erzählen Sie dann den Leuten eigentlich? Also Sie kommen überhaupt erstmal, Sie setzen Älteste ein. Danke, könnt jetzt die Enten mal verabschieden. Das Erste, was gesagt wird, Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. Im Glauben zu, also ihr habt, und das ist eigentlich nochmal das, was ich schon gesagt habe, ihr habt im Glauben angefangen und das ist super. Herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns im Himmel. Nein, sie sagen, okay, jetzt bleib dran. Du bist den ersten Schritt gegangen und jetzt geh aber auch den nächsten Schritt. Manchmal gibt es so eine Art zu reden, gerade bei Evangelisation, wo Menschen zum Glauben eingeladen wird, als wenn, jetzt ist alles gelaufen, Häkchen dran, und Dankeschön, du bist jetzt dabei und jetzt kannst du überlegen, was du machst, bis du in den Himmel kommst. Nein, dann fängt es ja erst an. Das ist ja einfach der Schritt überhaupt in diese neue Welt hinein. Und dann bleib dran, bleib dabei. Und wiederum, wir brauchen diese Ermutigung offensichtlich. Das ist nicht automatisch. Paulus sagt, ich muss hier extra nochmal vorbei, um denen das zu sagen, dass sie im Glauben bleiben. Das heißt, in dieser Haltung des Glaubens, aber auch in der Wahrheit des Glaubens. Und das brauchen wir auch, dass jemand nachfragt, dass jemand uns daran erinnert. Und das, da bin ich wieder bei dem Punkt mit den Enten, dass wir einander darin ermutigen. Und sagen, okay, bist du noch dabei? Ich weiß nicht, wer Neujahrsvorsätze formuliert hat. Ich mache jetzt mal nicht mit Handzeichen das Ganze. Aber manche Leute formulieren ja Neujahrsvorsätze. Und jetzt könnte ich mal abfragen, wie viele von denen noch halten. So, jetzt haben wir März. Ja? Manchmal bleibt sowas nicht so lange. So ein guter Vorsatz. Oder ich will mehr in der Bibel lesen. Ich will jeden Morgen um die und die Uhrzeit aufstehen, um Zeit mit Gott zu haben. Oder was es auch ist. Ich will ja mit meinen Kindern, mit meiner Frau so umgehen, dass Jesus durch mich leuchtet und nicht irgendwas Komisches. Und manchmal hält das nicht so lange. Und da können wir umkehren, da können wir neu anfangen. Aber vor allem können wir einander darin ermutigen. Sagen, wenn wir uns treffen, ob das im Hauskreis ist, ob das in der Zweierschaft ist, ob das hier im Bistro ist, hey, du hast erzählt, du wolltest einen neuen Anfang machen beim Bibellesen. Oder wir haben neulich dafür gebetet, dass du bei der Arbeit von Jesus erzählen kannst. Wie läuft es denn damit? Wie geht es denn damit? Und dass wir uns das trauen und dass wir einander das erlauben, so nachzufragen. Oder hör mal, du hast neulich erzählt, dass du das und das, ja, dass du geduldiger werden willst und so weiter. Ich erlebe dich gerade, dass du total kurze Zündschnur hast oder so. Darf ich weiter für dich beten? Erlauben wir das? Oder sagen wir, nee, das ist Privatsache, das geht keinen was an, dann werden wir nicht wachsen. Es muss nicht jeder jedem fragt, Seelsorgegespräche verabreichen. Ja? Da muss man ein bisschen auch, es ist gut, wenn man mal fragt, darf ich dir mal ein Feedback geben oder mir, darf ich dir was sagen? Und dann hat der andere immer die Freiheit, von wem er was annimmt und was nicht. Das ist nicht unbedingt Hochmut. Ja? Aber hast du Leute, von denen du dir was sagen lässt? Außer dem Heiligen Geist, weil der gebraucht gerne andere Leute. Hast du Leuten das mal direkt gesagt? Ja, du darfst mir da übrigens reinsprechen. Wiederum, das ist natürlich sinnvoll, wenn man sich kennt. Wenn man überhaupt beobachten kann, wie sich jemand verändert über ein paar Wochen oder ein paar Monate. Ja, können wir das in den Hauskreisen leben? Gibt es da oder in anderen Kreisen? Dass wir so einander ermahnen, das muss nichts Schlechtes sein. Im Griechischen ist das Wort für ermahnen, das Wort für ermutigen übrigens das Gleiche, weil wenn es richtig gemacht wird, das gleiche Ergebnis hat. Können wir uns ermahnen in einer guten Weise, dass wir im Glauben bleiben? Nicht nur so, ja, ich glaube noch, ja, ich habe mich noch nicht dagegen entschieden, sondern im Glauben bleiben heißt, ich gehe den nächsten Schritt, ich gehe weiter, ich gehe vorwärts. Und da wieder brauchen wir einander. Dann haben sie noch eine Botschaft für die jungen Gläubigen. Sie ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Also, wo geht der Weg lang? Ich rede immer vom nächsten Schritt. Der Weg geht durch viele Bedrängnisse, durch Probleme, durch Not. Und die haben das vor Augen, wenn Paulus hat wahrscheinlich vielleicht noch die Narben im Gesicht von der Steinigung. und die irgendwie Platzwunde, die oder mehrere wahrscheinlich bei einer Steinigung, die irgendwie verbunden sind. Und sagt übrigens, Leute, das ist normal, was ich gerade erlebt habe. Ja, es ist recht anschaulich, wenn er das so sagt. Also mir geht es gerade relativ gut so. Wenn du hier stehen würdest und sagen, ja, das war jetzt, als ich neulich gepredigt habe. Und übrigens, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das gehört dazu. Und Paulus sagt nicht, okay, das erzähle ich denen irgendwann später. Ich habe wiederum den Verdacht, dass wir da manchmal ein bisschen langsam sind an der Stelle. Gerade auch Prediger, aber vielleicht auch im Gespräch. Wie ist das denn, Christ sein? Ja. Ich habe mit jemandem gesprochen vor einer Weile, die sagte, ja, war so sehr am Suchen, am Tasten, sagt, ja, ich bin eigentlich Christ geworden, weil man mir erzählt hat, wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du keine Probleme mehr in deinem Leben. Und jetzt habe ich herausgefunden, das stimmt nicht. Und jetzt frage ich mich, was mache ich eigentlich? Und die war weiter mit Jesus unterwegs, Gott sei Dank, aber war etwas orientierungslos an der Stelle. Könnt ihr euch vorstellen? Also irgendwie hat mir einer was verkauft und das funktioniert nicht so, wie er mir erzählt hat. Viele werden an der Stelle nicht weitermachen, sondern das Ding wegschmeißen. Ja, weil ihnen was verkauft wurde, was gar nicht real ist. Sag, mit Jesus ist immer alles easy. Nee, ich habe viele Probleme und du, wenn du Jesus nachfolgst, hast du viele Probleme, die du nicht hättest, wenn du Jesus nicht nachfolgen würdest. Ja, kennt das jemand? Du hast plötzlich Konflikte mit Leuten, die hättest du sonst nicht gehabt. Wenn du einfach alles mitmachen würdest, kein Problem, aber jetzt bist du irgendwie komisch. Natürlich hast du andere Probleme nicht mehr. Du weißt, wo du hingehst. Ja, dein Leben hat einen Sinn. Ja, du weißt vielleicht noch nicht im Detail, was du machen sollst mit deinem Leben, aber du weißt die grobe Richtung. Er sagt, wir müssen ins Reich Gottes eingehen durch viele Bedrängnisse. Das ist die Zielrichtung. Wir sind nie allein, wir haben Vergebung und so weiter. Schuld und alte Kränkungen müssen uns nicht mehr erdrücken. Viele Probleme werden wir tatsächlich los, aber wir kriegen andere Probleme. Und es ist gut, wenn wir da realistisch sind, wenn wir darüber reden. Und dann können wir darüber reden, okay, was macht man denn dann? Ich finde das großartig, die Arbeit, die Open Doors macht. Wir unterstützen sie ja immer wieder. Und eine Sache, die sie tun, ist, dass sie Menschen helfen, die akut Verfolgung erleben oder erlebt haben, fliehen mussten, ihren Job verloren haben und so weiter. Also sozusagen Nachsorge. Aber das andere, was sie auch machen, ist Vorsorge, dass sie Leute vorbereiten. Sagen, es könnte Probleme geben. Und gerade in Regionen der Welt, wo das sehr wahrscheinlich ist, dass es massive Probleme gibt, machen sie Seminare für junge Christen. Sagen, okay, was könnte passieren? Und wie gehe ich dann damit geistlich um? Und es ist auch für uns hier, genießen hier nach wie vor sehr viel Freiheit, aber gut, wenn wir wissen, wie gehen wir denn damit um, wenn wir im Sturm stehen? Drehen wir dann durch oder sehen plötzlich alle Menschen als unsere Feinde an, auf die wir sozusagen schießen, ja, da will auch Jesus uns lernen und das wollen wir auch miteinander lernen. Aber wichtig hier ist erstmal, die Botschaft wird nicht mit Zucker verziert und Zuckerguss, sondern Paulus ist sehr realistisch, sagt es von Anfang an, es gibt Probleme, wenn ihr Jesus nachfolgt, aber ja, ich mache trotzdem weiter, ich bin gerade gesteinigt worden. Ich bin das beste Beispiel dafür, es ist es wert, es lohnt sich. Und es lohnt sich, weiterzugehen mit Jesus. Also lass uns dranbleiben in Schwierigkeiten, lass uns nicht überrascht sein, wenn es Schwierigkeiten gibt und lass uns das auch nicht verheimlichen, wenn wir anderen von Jesus erzählen. Und ich sage euch, Leute, die sich das angucken, was machen die Christen da? Die wollen nicht jemanden sehen, der ein glattes Leben hat, wo es nie Probleme gibt. Das glauben die dir sowieso nicht. Ja, ich kenne auch liebe Geschwister, wenn du die fragst, wie geht's dir, du kriegst nie eine gescheite Antwort. Du kriegst immer nur eine christliche Schablone. Also wenn es dem tatsächlich immer so gut geht, dann freue ich mich, ja. Aber ich habe bei manchen Leuten eher den Eindruck, ich will niemandem zu nahe treten, eher den Eindruck, okay, die haben irgendwie gelernt, das ist das, was man dann sagt, wenn man gefragt wird. Ja, preis den Herrn. Ja, mache ich, aber wie geht's dir, ja. Und wenn es dir gerade schlecht geht, preise ich ihn, dass er bei dir ist. Und dann können wir miteinander beten. Also lass uns da ehrlich sein. Und das ist ein Schritt, um zu wachsen. Sie setzen hier Älteste ein, darüber habe ich gesprochen, und machen aber noch was, nämlich sie beten und fasten. Das haben wir das letzte Mal gesehen, als Paulus und Barnabas ausgesandt worden waren als Leiter, als Missionare. Sie beteten und fasten und befahlen sie dem Herrn. Also sie vertrauen sie Gott an, könnte man vielleicht übersetzen, an den sie gläubig geworden waren. Also sagen, okay, ihr seid in Gottes Hand. Er sorgt für euch und ihr braucht ihn. Lass uns nie auf die Idee kommen, und ich sage heute viele Dinge, die ihr eigentlich alle wisst, aber ich glaube, wir brauchen diese Erinnerung immer wieder. Ich brauche sie. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie christlich leben und wenn ich es mal nicht schaffe, dann bete ich und sage, Gott, jetzt musst du mir mal helfen. Sondern es geht darum, dass ich jeden Schritt mit ihm gehe und dass ich für jeden Schritt ihn brauche. Und wenn du was lebst, wo du ihn nicht brauchst, dann ist es nicht ein christliches Leben. Das ist irgendwas anderes. Also wir brauchen ihn und wir brauchen seine Nähe und wir brauchen es, daraus zu schöpfen. Und ich freue mich, dass wir neue Schritte gehen hier als Gemeinde im Gebet miteinander. Das auch in Gemeinschaft zu tun. Wir brauchen es auch privat, du zu Hause. Mir fällt es viel leichter zu beten, wenn ich mit anderen Geschwistern zusammen bin. Aber da kann ich nicht sagen, okay, ich bin mehr so ein Gemeinschaftstyp und zu Hause, das lasse ich bleiben. Genauso wenig, wie du sagst, ja, ich lebe am liebsten meinen Glauben für mich allein mit Jesus und diese komischen Nasen, die da sonst noch sind in der Gemeinde, die stören mich nur. Wir brauchen beides, ja? Aber vor allem brauchen wir das, dass wir in Verbindung mit Jesus sind, dass wir den Heiligen Geist immer wieder neu empfangen, neu gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und lass uns ihn immer wieder miteinander suchen und gegenseitig sozusagen dem Herrn anbefehlen. Wenn ich mir das letzte Jahr angucke, wir hatten Pastorentreffen diese Woche in Hamburg und ich habe dann noch mal ein bisschen die Story erzählt von unserem Umzug, wie man das ja etwas höflich umschrieben nennen kann. Also von Herbst bis jetzt und habe dann gemerkt, so an den Gesichtsausdrücken derer, die Geschichte noch nicht gehört hatten, wie abgefahren das eigentlich ist und wie wunderbar Gott uns da durchgebracht hat. Sowas macht man nicht einfach so. Doch teuer, dann suchen wir halt was Neues und innerhalb von 4 Wochen haben wir dann auch was und dann, nee, Gott, also hier waren ganz viele Leute, die fantastisch angepackt haben natürlich, hier war eine Gemeinde, die uns herzlich aufgenommen hat, aber hier war vor allem der Herr der Gemeinde, der für uns gesorgt hat, der sich zu seinen Verheißungen gestellt hat. Lass uns das nicht vergessen und lass uns das nicht vergessen für den nächsten Schritt. Das war nach dem Motto, okay, das war jetzt mal ein Notfall, weil es so kurzfristig war, sonst schaffen wir das alleine. Nee, da bin ich schon zu lange hier. Wir brauchen ihn, jeden Schritt auf dem Weg. Okay? Und wenn wir in unseren Gemeindebrief reinschreiben, ohne Gebet läuft nichts, dann ist das nicht einfach so ein alter Spruch, den wir noch nicht rausredigiert haben, sondern weil wir es wirklich glauben. Und dann wollen wir es auch leben. Und dann wünsche ich mir, dass man das in meinem Leben sieht, dass ich das glaube. Und da habe ich auch noch einen Weg vor mir. Okay, ein letzter Gedanke. Dann muss ich auch hier wieder Platz machen. Sie kommen dann zurück nach Antiochia in ihre Heimatgemeinde. Und das ist also dann der Missionsvortrag. Sie zeigen ihre Dias und so weiter. Sie kamen nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten, also Mission erfüllt. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Und das nenne ich die Kraft des Zeugnisses. Wir haben hier in jedem Gottesdienst diesen Raum, oder fast jedem Gottesdienst, wenn ich es mal ausfallen lasse, schimpft jemand, diesen Raum, dass wir erzählen von dem, was Gott getan hat. Und das machen wir nicht, weil wir so interessante Menschen sind, Entschuldigung, für die heute Zeugnis gegeben haben. Das machen wir, weil wir dieses Feedback brauchen. Ja, man hat gesagt, ja, ich habe neulich erzählt, dass da jemand anfängt, in der Bibel zu lesen, betet für den. Und jetzt erzähle ich, wie geht's weiter. Es ist so gut zu hören, was Gott tut. Oder? Deshalb, wenn wir im Hauskreis füreinander beten, dann ist es so wichtig, dass wir auch erzählen, okay, was ist denn da draus geworden? Wenn ihr im Gebetsteam für euch beten lasst oder im Heilungsgottesdienst nächste Woche und Gott tut was, bitte sagt es weiter. Erzählt es euren Freunden, was Gott an euch getan hat, aber erzählt es auch denen, die für euch gebetet haben. Oder gebt ihr Zeugnis im Gottesdienst. Es ist einfach eine Wahnsinnsermutigung, wenn du nicht nur für jemanden betest, dem es schlecht geht und dann verschwindet der und du hast keine Ahnung, ob das eigentlich irgendwas genützt hat. Dann lass uns von dem berichten, was Gott getan hat. Lass uns auch berichten, wenn wir sagen, okay, Gott ist noch auf dem Weg mit mir. Wir dürfen übrigens auch berichten, wenn wir einen Schritt getan haben, aber es nicht so toll funktioniert hat. Das fand ich großartig bei dem Konrad Gille, den wir bei der letzten Ansgar-Konferenz hatten. Der sagt, er ermutigt seine Leute in der Gemeinde, auch Zeugnis zu geben. Also, wir haben immer diese Erfolgsstories vor Augen. Ne? Er sagt, gib auch Zeugnis, wenn du was gewagt hast für Jesus und wenn uns dann in die Hose gegangen ist. Ja? Und das Zeugnis ist, du hast was gewagt. Du bist einen Schritt gegangen. Und Jesus verheißt uns ja nicht, dass wir jedes Mal erfolgreich sind. Aber er fordert uns raus, dass wir was wagen, dass wir uns was trauen. Und dann können wir uns ermutigen, okay, dann probier es das nächste Mal wieder. Oder vielleicht hat ja auch jemand einen Tipp, wie man es noch anders machen kann. Aber lass uns diesen Raum nutzen, weil wir damit einander ermutigen. Ja, und das ist ein bisschen eine Sache, mit welchem Ohr höre ich das? Höre ich das mit dem Ohr des Glaubens? Ich kenne das auch, dass da jemand großartige Zeugnisse erzählt und mich entmutigt das, weil ich dann vergleiche. So, wir haben Gemeinde gegründet und nach einem Jahr hatten wir 500 Leute und so weiter. Okay, ja, ich freue mich schon für dich. Aber es ist dann eine Glaubensentscheidung zu sagen, ich preise Gott und ich investiere ganz neue Glauben für das, was er hier tut. Ja? Was er in meinem Leben, was er in meinem Dienst tut. Ich lasse mich nicht runterziehen, dass der andere anscheinend Wunder am laufenden Meter erlebt und ich nicht. Ich sage, okay, wo das hergekommen ist, was der erlebt, da gibt es auch noch was für mich. Ja, das ist eine Glaubensentscheidung, das so zu ergreifen. Und dann kann uns das ermutigen. Und es gibt Gott die Ehre. Manchmal glauben wir sind bescheiden, wenn wir ein Zeugnis nicht geben. Ich habe das von Pastoren gehört, die sagen, ja, ich bete auch für Kranke und ich erlebe auch Heilung, aber ich mache da nicht so ein Gewese drum. Ich hänge das dann nicht an die große Glocke. Das ist so in der Privatheit der Seelsorge und so. Und ich denke, Alter, wenn Gott heilt und du erzählst es keinem, dann bist du nicht bescheiden, weil du hast die Heilung ja sowieso nicht gemacht, was hat das mit Bescheidenheit zu tun? Dann bist du nicht bescheiden, sondern du raubst Gott Ehre. Du raubst Gott die Ehre, wenn du nicht das weitererzählst, was Gott getan hat. Ja, wir wollen Gott die Ehre geben. Und was ich in welchem Rahmen erzähle und so weiter, das ist eine praktische Frage dann. Aber lass uns das nutzen. Und ein drittes, das Zeugnis legt dann den Grund auch für die nächsten Schritte im Dienst. Hier ist das ganz praktisch. Kapitel 15 gibt es ziemlich Stress in Jerusalem und es wird theologisch diskutiert, wie ist das jetzt mit diesen Nichtjuden, müssen die sich beschneiden lassen und so weiter. Vielen kennen die Story. Und man kann sowas akademisch diskutieren, aber dann kommt ein Paulus rein und sagt, übrigens, ich wollte euch mal erzählen, was in Lystra passiert ist. Und dann kriegt die Diskussion einen ganz anderen Klang. Wir sagen, hier kommen tatsächlich gerade Leute zum Glauben und die folgen Jesus nach. Ja, es ist einfach eine Ermutigung für den nächsten Schritt. Sagen, okay, er hat was getan und dann wird er noch mehr tun. Also, lass uns eine Gemeinschaft sein. Darum geht es eigentlich vor allem. Hier ist der Paulus, ist auf der Durchreise, der geht weiter. Aber die anderen, die bleiben und die müssen das jetzt miteinander machen. Lass uns eine Gemeinschaft sein, miteinander, die einander stärkt. Die Seelen der Jünger untereinander stärkt. Dass wir einander anleiten, dass wir uns anleiten lassen, dass wir uns Feedback geben. Dass wir wissen, dass wir alles von Gott erwarten müssen. Dass wir ehrlich sind und dass wir Zeugnis geben davon, wo Gott gehandelt hat. Und ich glaube, Gott will diese Gemeinde stärken. Und er will dich, wenn du aus einer anderen Gemeinde bist, stärken in deiner Gemeinde und dort zum Segen machen für andere. Und will seinen Leib aufbauen, damit viele Menschen Jesus kennenlernen. Amen.